Mir ist heute Morgen etwas passiert. Ich habe da öfter schon von geträumt. Und zwar der Traum, ich war immer dann froh, wenn ich wach geworden bin und wusste, es war nur ein Traum. Ich wollte heute Morgen meine Predigt ausdrucken, meinen Vortrag, und habe dann gemerkt, er ist nicht mehr da, es ist gelöscht. Ich werde dieses Gefühl in der Magengruben nie wieder vergessen. Es ist kein Problem in der Regel, wenn das am nächsten Tag oder Vortag passiert, aber wenn das so 20 Minuten, bevor du abfahren musst, passiert, das ist übel. Ich wollte Karl Hermann anrufen, ich denke, der hätte kein Problem, hier aus dem Stand zu reden. Meine Frau sagt immer, wie kannst du hier reden, du redest ja sonst nichts, du brauchst ja immer dein Skript. Ich sage das einfach, man hat mir mal gesagt, entschuldige dich nie vor einer Predigt, erwecke kein Mitleid. Aber ich bin einfach ehrlich, ich habe kein Skript. Ich habe dann versucht, in 20 Minuten alles aufzuschreiben, was mir in den Sinn gekommen ist von diesem Skript. Geschwister, so stehe ich heute vor euch. Mal gucken, ich bin ja froh, dass ich nicht in der Politik bin, sondern unter Christen und dass sie gnädig sind. Aber wir wollen trotzdem in das Thema Heiligung gehen. Und mir ist eine Sache aufgefallen in dieser Welt. Ich bin 40 Jahre jetzt und ich habe gemerkt, dass die Autoritätspersonen, das Kulturverständnis, dass wir Autoritäten über uns gesetzt haben, dass das heute überhaupt nichts mehr zählt. Wenn du in den Buchladen gehst, in den normale weltliche Buchladen, da siehst du Bücher von ehemaligen Polizisten, die ihren Dienst quittiert haben, weil sie einfach sagen, sie können es nicht mehr tun, weil wir haben keine Autorität mehr, wir sind keine Respektspersonen mehr. Das Gleiche findest du im Buchhandel von ehemaligen Lehrern. Die haben ihren Dienst quittiert, weil sie einfach gesagt haben, die Schüler haben keinen Respekt mehr von uns, wir sind keine Respektspersonen mehr. Kann man sagen, ja gut, das ist Welt, was geht es uns an? Mir ist eine Sache aufgefallen. Das größte Problem, das wir heute haben in unserer Welt, ist das gleiche Problem, wie Israel damals hatte. Dass sie vergessen haben, wer Gott ist, welche Autoritätsperson er ist. Wir haben keine Gottesfurcht mehr in unserem Land. Sei es die Alten, sei es die Jungen. Wir wissen nicht mehr, wer Gott ist. Wir haben kein Bewusstsein mehr für die Majestät Gottes. Wir wissen nicht mehr, wie erhaben und wie groß unser Gott ist. Der König hat in den Augen des Volkes keine Autorität mehr. Jetzt kann man sagen, so war es schon immer. Das Problem ist, wenn du in die evangelikalen Kreise gehst, und das Wort evangelikal, das ja einst bibeltreu bedeutet hat, das Wort evangelikal zählt überhaupt nichts mehr. Überhaupt nichts mehr. Und ich kann es beweisen. Die Evangelikalen haben zum Teil die Ehrfurcht, die Heiligkeit Gottes vergessen. Und ich kann es beweisen. Geh in eine Gemeinde und schau dir an, wie sie zum Wort Gottes stehen. Nicht, was sie über das Wort Gottes sagen. Jeder von den Evangelikalen würde dir sagen, wir glauben an die Bibel. Aber geh rein und zeig mir, was gepredigt wird. Heute nennst du das ja noch nicht mal mehr Predigt. Heute nennt man es, man gibt Impulse weiter. Was ist der Inhalt der Predigt? Worum dreht sich die Predigt? Was wird verkündigt? Das ist letztendlich der Maßstab, was die Gemeinde von ein Bild von der Heiligkeit Gottes hat. Wie wird angebetet in diesen Kreisen unter den Evangelikalen? Ist es so, wie Gott es möchte? Wisst ihr, stellen wir manchmal fragt mich, warum hat Gott in 3. Mose so detailliert, auch in 2. Mose so detailliert gegeben, wie zum Beispiel die Stiftshütte? Wie möchte er angebetet werden? Heute steht viel in der Anbetung im Vordergrund, der Heilige Geist, der Mensch, du siehst es an den Liedern, Rock, Pop. Aber es ist wenig von der Heiligkeit Gottes zu hören. Das ist genauso, zeigt mir die Gemeinde, was für ein Missionsverständnis sie hat. Wisst ihr, heute senden wir 20-jährige Buben in andere Länder, die kaum eine Grundlage von Theologie haben und sagen, verkündige ihnen das Evangelium. Ist das das Verständnis von Mission, das Gott hat? Das tun wir nur, weil wir nicht mehr wissen, wer Gott ist. Genau das Gleiche, die Konformität zur Welt. Schau dir die Internetseiten der Evangelikalen an. Um was dreht es sich? Weltverbesserung, kulturrelevant. Wir haben vergessen, auch die Evangelikalen, wer Gott ist. Und Jesaja 63, Vers 19, und den Bibelvers möchte ich uns lesen. Es ist in Bezug auf Israel und im Alten Testament, 1. Korinther 10 sagt, alles, was damals geschrieben ist, ist uns zur Belehrung geschrieben. Jesaja 63, Vers 19. Da heißt es, ich denke, es passt, wir sind geworden wie solche, über die du niemals geherrscht hast, über die dein heiliger Name nicht ausgerufen worden ist. Es ist ein trauriger Zustand, dass das Volk Israel, das Gott erwählt hatte, so gehandelt hat, als hätte sie ihn niemals gekannt. Und ich denke, es ist wichtig für uns, das ist meine Überzeugung, wir haben schon viel gehört, beziehungsweise ihr habt viel gehört, ich habe einiges jetzt gehört, die Tage, wie wir sauber durch die Endzeit kommen, dass wir den vertrauten Umgang mit Gott nicht verlieren dürfen. Aber ich bin überzeugt, dass wenn wir durch die Endzeit gehen wollen, im Blick auch, wie wir Gemeinde bauen, dass Menschen heute noch zum Glauben kommen, auch in dieser abgefallenen Endzeit, dann ist es wichtig, dass wir die rechte Sicht von Gott haben. Heute tut jeder das, was recht ist, in seinen Augen. Und das ist ein Drama. Wenn wir über die Heiligkeit Gottes sprechen, und ich habe ja den Vortrag vor 3 Monaten eingereicht, ich wollte eigentlich den Aspekt auf unsere persönliche Heiligung setzen. Unsere Stellung, unsere Heiligung als Prozess dann. Naja, mit dem Skript her, ich werde es anreißen. Wäre auch interessant gewesen, mich hat gerade ein Professor angeschrieben, der gesehen hat, dass ich hier über die Heiligung spreche, der mir ganz klar, der hat auch ja nicht gerade sehr kultivierte Ton, der gesagt hat, Heiligung ist immer nur Gottes Sache. Es hat nichts mit dem Menschen zu tun, der Mensch braucht nichts tun, sondern Gott heiligt uns und das war's. Ist natürlich hier kompletter Unsinn. Aber wenn wir über die Heiligkeit Gottes sprechen, und mir geht's heute mehr darum zu zeigen, wie kommen wir durch die Endzeit, indem wir Gott wieder in seiner Heiligkeit voranstellen, dann müssen wir erstmal definieren, was ist Heiligkeit, wenn wir über Heiligkeit sprechen. Ich habe als kleiner Junge, bin ja im nicht-christlichen Elternhaus, oder ich darf es nicht mal sagen, nicht-christlich, wir sind im formal-christlichen Elternhaus aufgewachsen. Meine Mutter hat mit mir geschimpft, ja, formal-christlich. Heiligkeit war für mich immer etwas, Menschen werden heilig gesprochen nach ihrem Tod, weil sie etwas Großes getan haben. Ist natürlich auch wieder biblisch nicht haltbar, sondern wenn wir über die Heiligkeit Gottes sprechen, dann heißt es, dass Gott geistlich und moralisch 100% vollkommen absolut rein ist. Das heißt, in ihm ist überhaupt kein Widerspruch. In ihm ist nichts Profanes. Er ist vollkommen abgetrennt von Sünde. Seine Attribute, wie die Liebe, die Gerechtigkeit, seine Weisheit, 100%ig rein. Und das kannst du dir eigentlich vergegenwärtigen, wenn man dieses abstrakte Heiligsein, wie bringt man das bildlich rüber? Die Bibel spricht von weißen Kleidern. Weiße Kleider. Wir haben ja heute noch, das zählt zwar nichts mehr, aber wenn eine Braut heiratet, hat sie in der Regel ein weißes Kleid an. Das soll in der Regel bedeuten, sie ist rein. Und dieses schwache Bild können wir nehmen. In Gott ist absolut nichts Verunreinigtes. Er ist immer absolut 100%ig rein. Und wenn er Menschen heiligt, wenn du zu Christus kommst, dann hat er dich 100%ig abgesondert, er hat dich beiseite gesetzt, er hat dich vor allem für den Dienst, Josua 24, 19 heißt, niemand kann Gott dienen, der nicht geheiligt ist. Das tut Gott, er sondert dann aus. In 1. Samuel 2,2, und ich möchte 2, 3 Punkte nochmal zeigen, was heißt es, dass Gott heilig ist. 1. Samuel 2,2, das ist interessant, da heißt es, Niemand ist so heilig wie der Herr. Ja, es ist keiner außer dir. In Offenbarung haben wir dasselbe Gedanke nochmal. Da steht, niemand ist so heilig wie der Herr. Ich habe mir angewöhnt, die Bibel zu lesen wie ein kleines Kind. Du kannst da ins Hebräisch und ins Griechisch gehen, kannst gucken, was es bedeutet, wenn es heißt niemand. Niemand heißt einfach niemand. Niemand ist so heilig wie der Herr. Und das ist etwas, das heißt niemand. Seine Liebe, seine Weisheit, seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit. Niemand ist so heilig wie der Herr. Was hat es für Auswirkungen für mich, vor allem in der Endzeit? Wir nehmen ja oft Menschen zum Maßstab und gucken, was sie sagen, was sie tun. Mir ist das vor allem, als ich jung im Glauben war. Ich habe mir natürlich Vorbilder genommen, ich habe sie gesucht, ich habe keine gefunden am Anfang. Aber mit der Zeit, du vergleichst ja auch, was dir die Leute sagen. Wir stehen immer Menschen gegenüber, auch wenn sie gläubig sind. Aber niemand ist so heilig wie der Herr. Von der Stellung her ja, aber vom Denken. In Hiob 15,15 heißt es einmal, habe ich gewundert, warum sagt der Herr das? Er sagt, die Himmel sind nicht rein in deinen Augen und er traut seinen Heiligen nicht. Sehr interessant. Wenn ich mir in der Endzeit, wir sind in der Endzeitkonferenz, habe ich mir eins angewöhnt. Bei allem, was ich tue, in meinem Wandel, in der Frage der Anbetung, in der Frage, wie ich als Pastor dienen darf in der Gemeinde, wie ich Gemeinde baue, ich frage in der Regel keine Menschen mehr. Natürlich habe ich meine Menschen, die ich um Ratschläge frage, und da bin ich sehr dankbar. Aber wisst ihr, wenn ich mein Christsein, vor 16 Jahren hat es begonnen, wenn ich mein Christsein nach dem Menschen ausgerichtet hätte, ich denke, manchmal wäre ich schizophren geworden. Der eine sagt dir das, der eine sagt dir das, der eine sagt dir das. Für mich gilt nur noch in der Endzeit, was sagt der Herr? Warum? Weil er der Einzige ist, der absolut perfekt ist. Er weiß es. Und was hat er uns dafür gegeben? Sein Wort. Ich habe es mir abgewöhnt. Ich werde irre. Die ganzen Kommentare und Bücher, ich lese sie unwahrscheinlich gern. Aber meine Quelle ist der heilige Gott, der sich hier durch das inspirierte Heilige Geist offenbart hat. Geschwister, das ist was ganz Praktisches für dich und mich. Ihr seid hier auf der Endzeitkonferenz. Ihr hört wunderbare Prediger. Aber die erste Verantwortung, die du hast, ist der vertraute Umgang mit dem Herrn in seinem Wort. Was sagst du? Ich war gestern bei einer wunderbaren Veranstaltung auch. Da wurde mal eingeladen von der Dings. Ein wunderbarer Prediger. Aber ich habe zuerst zu fragen, was sagt das Wort Gottes? Wenn ich heute durch die Reihe gehen würde, als Nichtbekehrter, als Jungbekehrter, und würde jeden Einzelnen von euch fragen, sagt mir, wie Gott ist, wie handelt er, wie sind seine Attribute, wie ist seine Liebe, ich würde oftmals verschiedene Antworten bekommen. Je nachdem, wie du geistlich, welcher Stand du hast. Aber wisst ihr, wenn ich, hier ist es ja, ihr seid ja hoffentlich mehr reif, aber wenn ich rausgehe und frage, wie viel verdrehtes Denken ist über Gott da? Und ich möchte nachher zeigen, dass das katastrophale Auswirkungen hat auf uns. Jesaja 63,15 möchte ich noch anführen. Da heißt es, blicke vom Himmel hernieder und sieh herab von dem Ort, wo deine Heiligkeit und Ehre wohnt. Das heißt, da, wo Gott wohnt, 1. Timotheus 6,16 heißt, er wohnt im unzugänglichen Licht, niemand hat ihn je gesehen. Da, wo Gott wohnt, ist absolute Heiligkeit. Wisst ihr, was das größte Problem für den Menschen ist? Dass Gott heilig ist, dass er gut ist. Warum ist das ein Problem für den Menschen? Weil wir es nicht sind. Das heißt, eines Tages möchte ich da sein, wo Gott ist, aber das Problem ist, wir haben von Natur aus gar keine Chance, da zu sein, weil dieses Wesen vollkommen perfekt und rein ist. Und wenn ich auf mein Leben geschaut habe, stimmt, ich bin's nicht. Im Psalm 5,5, da Da ist Gott, wisst ihr, und das ist etwas, was ich gelernt habe. Gott ist oft so anders, wie wir denken, wie wir ihn uns vorstellen. Und ich muss sagen, er ist oft ja radikaler, wie es in unserem humanistischen Denken vielleicht verbreitet ist. Gott ist absolut heiliger, wohnt dort, wo Heiligkeit ist. Und in Psalm 5,5 sind die Auswirkungen davon. Er sagt, denn du bist nicht ein Gott, dem Gesetzlosigkeit gefällt. Wer böse ist, darf nicht bei dir wohnen. Das heißt, Gott ist so heilig, dass er diese Gesetzlosigkeit nicht ertragen kann. Wisst ihr, wenn man heute mal sieht, was in unserer Gesellschaft, da brauchst du ja kein Prophet sein, das sieht ja jeder, das sieht sogar die ungläubige Welt, dass hier was nicht mehr stimmt. Wenn er vom Himmel mit seiner Heiligkeit hier runterschaut, was sich Gott jeden Tag hier anschauen muss. Wir hatten jetzt in der Gemeinde verstopfte Rohre. Da musste der Kanalbauer kommen und diese Rohre reinigen. Ich erspare euch, was da rausgekommen ist, was da rausgequillt ist. Das ist genau dasselbe, was Gott sich jeden Tag hier anschauen muss. Diese Gesetzlosigkeit, die immer schlimmer wird. Wisst ihr, ich bin kein Kind von Traurigkeit. Ich weiß, was in der Gesetzlosigkeit Leben bedeutet. Hab selbst drin gelebt. Aber das, was hier geschieht, das erschüttert selbst mich. Wer böse ist, darf nicht bei dir wohnen. Die Prahler bestehen nicht vor deinen Augen. Du hasst alle Übeltäter. Ich habe schon mit Gläubigen gesprochen. Die haben mir gesagt, Gott kann nicht hassen. Er ist Liebe. Ja, Entschuldigung, was steht da? Gott hasst alle Übeltäter. Du vertilgst die Lügner, den Blutgierigen und Falschen, verabscheut der Herr. Und jetzt kommt's, ich aber darf durch deine große Gnade eingehen in dein Haus. Wisst ihr, das ist diese doppelte Seite von Gott. Absolut heiliger Zorn auf alles Böse, die wunderbare Gnade durch Jesu Blut. Wisst ihr, diese zwei Seiten, und wenn du siehst wieder heute in unserer Christenheit, einseitig, nur noch die Liebe Gottes, kein Gericht mehr, ist ein Problem. Jetzt kann ich schon fragen, Herr Prediger, warum sagst du uns das? Wir wissen, dass Gott heilig ist. Wir sind ja auf der Endzeitkonferenz. Ich habe eins gemerkt, und jetzt fasse ich mich mal selber ganz stark an meine Nase. Du kannst viel, viel theoretisch wissen. Viel theoretisch wissen. Du kannst hier Jahrzehnte hier in der Konferenz, du kannst so viele gute Bücher. Wisst ihr, ich habe jetzt überschlagen nochmal, ich habe circa 1400 christliche Bücher bei mir im Raum stehen. Was ich für Predigten schon gehört habe. Manche waren, naja, aber ich habe schon Predigten gehört, die waren super, wunderbar. Normalerweise, ich habe die Bücher zum Teil gelesen, wenn ich hier reinkomme, man würde zu dieser Tür hinein, eigentlich müsste ich glühen vor Heiligkeit, vor Perfektheit, bei dem, was ich alles weiß. Es ist aber nicht so. Ich habe eins gemerkt, die Theorie heißt mal noch gar nichts. Heißt noch gar nichts. Zeig mir in deinem Leben, was die Heiligkeit Gottes in deinem Leben für Auswirkungen hat. Ganz praktisch. Was hat's in deinem Leben für Auswirkungen? Wie gestalte ich meinen Alltag? Wie gestalte ich meine Zeit? Mit wem treibe ich mich um? Wie rede ich? Wie gebe ich mich? Wie rede ich über andere? Soll ich euch mal ein Geheimnis verraten? Ihr müsst euch festhalten. Auch Christen lästern über andere. Ist ganz schlimm. Ist Katastrophe zum Teil. Ich frage mich manchmal, was ist los? Und wisst ihr, dann sehe ich mein Leben, sehe, was in meinem Herzen ein Vorrat für Böses drin ist. Was für Auswirkungen hat die Heiligkeit Gottes in unserem Leben? Ist genauso in der Ehe. Ihr Männer, red mal zu den Männern, jetzt dürfen die Frauen mal anstoßen. Was für Auswirkungen hat es auf unser Leben, wenn wir wissen, der dreimal heilige Gott hat mich erwählt, ich darf in seine Fußspuren gehen? Du kannst sagen, meine Frau ordnet sich unter, sie weiß schon, wo der Battel der Most holt. Ist das die Heiligkeit Gottes? Wo ist die Liebe, die Gnade, die Barmherzigkeit? Wisst ihr, die Heiligkeit Gottes, wenn sie keine Auswirkungen hat, dann ist ja alles überhaupt mal gar nichts. Mein Umgang mit der Bibel ist mir ein ganz wichtiger Punkt. Du kannst mir 100-mal sagen, ich weiß, wer der heilige Gott ist. Wie gehst du mit seinem heiligen Wort um? Was für praktische Auswirkungen, ganz praktisch in deinem Leben, hat das Wort Gottes? Wisst ihr, ich komme in Gemeinden rum, da sage ich, wir lesen jetzt den Text und dann höre ich immer, was raschelt? Ja, da raschelt gar nichts. Es ist traurig. Die Leute bringen ihre Bibel nicht mit. Ich habe es zu uns in der Gemeinde auch schon oft gesagt, bringt eure Bibel mit. Wir kommunizieren nach außen etwas, dass dieses Buch uns heilig ist, dass es wertvoll ist. Naja, irgendwann klappt es. Ich habe die Hoffnung. Aber wisst ihr, es hat praktische Auswirkungen, Geschwister. Es muss praktische Auswirkungen haben. Jakobus 1,23 heißt es, wir hören so viel, ich sage es mit meinen Worten, wir gucken uns im Spiegel an, dann drehen wir uns um. Dann haben wir wieder vergessen, was wir gehört haben. Auch für diese Endzeitkonferenz. Wisst ihr, wenn ihr nur hört, hört, hört und nichts tut danach, ist alles nichts. Ich packe mich an meine eigene Nase. Das erste ist, es muss Auswirkungen, die Heiligkeit Gottes muss Auswirkungen in unserem Leben haben. Und der zweite Punkt ist natürlich, wisst ihr, wenn die da draußen nicht mehr wissen, wer Gott ist in seiner Heiligkeit, ja, wer sagt es ihnen dann? Ja, wir. Aber wenn wir es ihnen nicht mehr sagen und nicht mehr vorleben, ja, Entschuldigung. Im Psalm 111,9, braucht ihr nicht aufschlagen, da heißt es, heilig und furchtgebietend ist der Herr. Heilig, vollkommen abgesondert, haben wir gerade gesehen, aber es heißt doch, furchtgebietend ist unser Herr. Ehrfurcht vor Gott, darf ich heute mal fragen, wo ist die Ehrfurcht vor Gott? Ich habe es in unserer Gemeinde schon gesagt. Ich habe vor 2 Wochen in unserem Briefkasten hatten wir ein Gemeindeblättle von der evangelischen Landeskirche. Und ich habe dieses Blättle rausgezogen aus dem Briefkasten, habe den Titel gesehen und habe gedacht, mich trifft der Schlag. Da war der Herr Jesus als Skizze, als Schattierung ohne Gesicht, ich weiß nicht, wie man das nennt, einfach nur sein, man wusste, es ist der Herr Jesus, ein Schatten. Und in der Mitte von diesem Bild stand, er ist wieder da. Ich dachte mir, das kennst du, 100%ig dieses Ding. Mir hat dann mir schleier eingefallen, das ist genau diese Umrahmung. Und der Titel, genau dasselbe, ist ein Titel von einem weltlichen Buch, das noch gar nicht so lange her ist, wo das aufgelegt worden ist. Und das ist eine Parodie auf Adolf Hitler. Wisst ihr, wo ist die Gottesfurcht? Kann ich sagen, ja, das ist ja so wie die abgefallene Kirche. Die wissen es ja sowieso nicht besser. Muss ich sagen, stimmt. Aber wisst ihr, das sehen wir als schlimm. Das ist Gotteslästerung in reinster Form. Aber glaubt ihr, wenn ihr Gott in seiner Heiligkeit hier runterschaut und auch guckt, was in den Kreisen, Entschuldigung, das sage ich wieder, ich zähle mir ja selbst zu den Evangelikalen, in den Evangelikreisen so abgeht, ihr glaubt, das ist oftmals besser. Das ist keine Ehrfurcht mehr vor Gott. Es ist ein Problem, Geschwister. Die Heiligkeit Gottes. Wir sind Berufene. Wir sind dazu da, die Heiligkeit Gottes auch nach außen zu tragen. Und das Problem ist, wenn wir da fehlen, dann verfehlen wir unseren Auftrag. In Hesekiel 43,8, die Stelle möchte ich doch noch lesen, Hesekiel 43,8, das ist auch wieder ein Bild auf Israel, und da siehst du aber, wie Gott vom Prinzip her, möchte uns das Prinzip, Hesekiel 43,8, Ja, ich lese ab 7. Und er sprach zu mir, Menschensohn, dies ist der Ort für meinen Thron. Hier spricht Gott zu seinem auserwählten Volk. Menschensohn, dies ist der Ort für meinen Thron und die Stätte für meine Fußsohlen, wo ich inmitten der Kinder Israels ewiglich wohnen will. Und das Haus Israel wird künftig meinen heiligen Namen nicht mehr verunreinigen. Das heißt, Gott sagt hier, ich habe mich Israel offenbart, ich wohne in seiner Mitte. Ja, wo wohnt er heute in unserer Mitte? Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Und jetzt heißt es, ihr werdet meinen heiligen Namen nicht mehr verunreinigen, weder sie noch ihre Könige durch ihre Hurerei, durch die Leichname ihrer Könige und ihrer Höhen. Wie damals, als sie ihre Schwellen an meine Schwellen und ihre Türpfosten an meine Türpfosten setzten, dass nur eine Mauer zwischen mir und ihnen war. So haben sie meinen heiligen Namen verunreinigt mit ihren Gräueln, die sie verübten, so dass ich sie in meinem Zorn verzehrte. Das heißt, hier sagt Gott ganz klar, er ist ein heiliger Gott, er möchte unserem Volk wohnen. Aber wenn sie seine heiligen Namen verunehren, und das ist das Prinzip, dann kommt das Gericht. Und 1. Petrus 4 sagt, das Gericht fängt immer beim Hause Gottes an. Wir sind gewaschen im Jesu Blut, wir sind Haushalter. Wisst ihr, wir sind Sklaven Jesu Christi. Unser Auftrag ist es nicht, clever zu sein, irgendwelche Dinge neu zu erfinden, sondern wir sollen vor einem dreimal heiligen Gott leben in Treue, in Anstand, in Ehrfurcht. Das ist unser Programm. Ich habe manchmal so das Gefühl, man kommt heute zu Christus, nimmt die Vergebung der Sünden an, und dann lebt man genauso, wie es recht war in ihren Augen. Ja. Theoretisch vielleicht würde man das verneinen, aber praktisch ist es genauso. Ich möchte mal aus der Praxis erzählen, dass das mal ein bisschen praktischer wird. Wisst ihr, ich sitze in einer Vereinigung drinne von vielen evangelikalen Gemeinden. Wisst ihr, ich bin schockiert. Ich bin wirklich schockiert, was da für eine Einstellung herrscht. Jeder würde dort sagen, der Herr ist heilig, wir glauben an sein heiliges Wort. Aber was man dann praktisch draus macht, ist eine andere Sache. Ich habe keine, da sind Geschwister drin, die sagen ganz frei und offen, Mensch, es war wieder so toll beim ACK, beim Arbeitskreis christlicher Gemeinschaften, wo die Katholiken drin sind, die Adventisten, die abgefallene evangelische Landeskirche. Das ist überhaupt kein Problem. Wisst ihr, wir haben jetzt gerungen für diese Gemeindenzusammenschluss, dass wir Bekenntnis, irgendwie ein Bekenntnis, dass wir doch wirklich auf den Nenner kommen. Du kommst auf keinen Nenner. Du kannst machen, was du willst. Das Verständnis ist gar nicht da, dass wir letztendlich Dinge definieren müssen, dass gewisse Dinge auch vorne raushält. Wisst ihr, mir ist die Luft weggeblieben, als einer, der dort viel zu sagen hat, die Gemeinschaft dann fragt, ja, was ist jetzt mit den Katholiken? Können wir die jetzt auch dazu holen? Da ist überhaupt kein Gefühl mehr da, was es heißt, bibeltreu, evangelikal, dreimal heilige Gott verantwortlich zu sein. Es ist alles aufgelöst. Jeder tut, was recht ist in seinen Augen. Ich sage zum Mann, der dort führend ist, ich sage, wir können da wahrscheinlich so nicht mehr mitmachen, so wie er den Weg geht, weil wir sehen gewisse Dinge anders. Der hat mich nur mit großen Augen angeschaut. Wir müssen den Dialog suchen, sagt er zu mir. Ja, wo steht es? Ich sage zu ihm, wir können gewisse Dinge nicht mehr tun. In den Kreisen sind Leute, die Wunder und Zeichen auch heute noch so ansehen von Menschen. Also ihr kennt diese Zeichen-Wunder-Bewegung. Ich sage zu ihm, es geht nicht. Der guckt mich an mit großen Augen und sagt, du bist ein Gotteslästerer, tut Gott heute keine Wunder mehr. Ich sage, das ist doch gar nicht das Thema. Gott tut Wunder, aber wir sehen in der Endzeit, er tut falsche Zeichen und Wunder. Ganz klar. Sieh dir die Bewegungen an. Ja, wo steht es? Ja, Entschuldigung, wenn du mir nicht sagen kannst, wo steht, wer weiß es dann? Führende Männer. Ja, der sagt mir, Zungenrede ist bei ihm in der Gemeinde verboten, aber jeder kann es machen, wie er möchte. Entschuldigung, 1. Korinther 13, 8, es hat aufgehört. Ist ein Zeichen für Israel. Wisst ihr, jeder tut, was recht ist in seinen Augen. Jeder bekennt die Heiligkeit Gottes und jeder macht trotzdem, was er möchte. In dem Kreis hat dann jemand gesagt, und das fand ich passend, wir sind doch letztendlich in der Christen Katholiken, Pfingstler, Charismatiker, Adventisten, Mormonen. Wir sind doch alles wie, das sagt er dann, wie eine Blumenwiese. Alle unterschiedlich. Und ich dachte mir so, das kommt mir bekannt vor aus den 60er Jahren. Das waren doch die Hippies. Die sind doch auch so rumgeschwebt in ihrem Tran und haben gedacht, das ist alles wunderbar. Wisst ihr, das ist Katastrophe. Ich möchte mich da eigentlich gar nicht lustig, ich meine es auch nicht lustig, es ist einfach, es trifft mich schon. Weil du kämpfst da letztendlich auch gegen Windmühlen. Was ist unser Programm? 2. Petrus 3,11. Da sagt Gott, da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht. Das ist unser Programm, Geschwister. Ein heiliger Wandel. Wenn ich zu ihm komme, bin ich von der Stellung her vollkommen geheiligt in Christus. Und jetzt lebe ich in Heiligkeit und Gottesfurcht. Im Angesicht Christi. Das ist unser Programm. Das war eigentlich auch das Thema für meinen Vortrag. Wisst ihr, das ist dann praktische Heiligung. Dann geht's nach außen. Wenn ich erkannt habe, wer er ist, ich erkannt habe, wer ich von der Stellung her bin, jetzt lebe ich das nach außen hin. Ich sage euch ein paar Bibelstelle. Braucht ihr nicht aufschlagen. 1. Petrus 1,15. Aufforderung zur Heiligkeit. Gott sagt, ich bin heilig, ihr sollt heilig sein. Kommt aus dem 3. Mose. Römer 6,19, wir sollen unsere Glieder in den Dienst der Heiligung stellen. Ist das aktiv oder ist das passiv? Aktiv. Römer 12,1, gebt euch hin als lebendiges, heiliges Gott, wohlgefälliges Opfer, Hingabe. 1. Thessaloniker 4, Gottes Wille ist unsere Heiligung. Haltet euch fern der Unzucht. Hebräer 12,14, jagt nach der Heiligung. Wisst ihr, und jetzt haben wir eben das Problem, wenn wir den Auftrag von Gott, dass wir ein heiliges Volk sein sollen, und das ist der Auftrag, den Gott uns sagt, nicht aus unserer Kraft, er heiligt uns, wir leben es aus. Was passiert, wenn wir das nicht tun? Wir fangen an zu tun, was recht ist in unseren eigenen Augen. Und das hat auch der Nadab und Abihu im Alten Testament gemacht. Wisst ihr, das sind jetzt die Auswirkungen runtergebrochen. Wenn ich meinen Stand nicht mehr erkenne, wer er ist, dann fange ich an, nach meinem, wisst ihr, und ich weiß, was in meinem Herzen drin ist, wenn ich losgelassen werde, ist Katastrophe. Fremdes Feuer, das ist das Problem, das wir heute haben, dass die Gemeinden fremdes Feuer bringen, was Gott ihnen niemals geheißen hat, und das kommt daher, weil wir nicht mehr wissen, wer Gott ist. Wisst ihr, ihr habt es gemerkt, auch im Berufsleben, wenn mein Chef mir angeboten hat, ich war im Studium zum Beispiel, da wussten wir, den Dekan, den reden wir mit Sie an. Nach dem Abschluss dürfen wir jetzt Du sagen, das ist wunderbar. Aber wir wussten, Autorität, Sie, da sind die Grenzen geklärt. Auch im Arbeitsleben habe ich gemerkt, wenn dir ein Chef gleich das Du anbietet, das kann funktionieren, aber in der Regel habe ich bei mir gemerkt, ich gehe nach der Zeit mit ihm lässiger um. Wir gehen auf eine Ebene, wir quatschen zusammen und dann merkst du, es fließt etwas ein, das ist nicht mehr recht, die Autorität geht weg. Unbewusst. Und genau das ist das, was wir heute haben. Jeder tut, was recht ist in seine Augen und keiner sagt mehr was drüber. Wir hatten jetzt in Orlando vor 2 Wochen ein großes Event, riesiges Event. Da war die Creme de la Creme der sogenannten Propheten. Und Benny Hinn, und Bill Johnson, Todd White, all diese Menschen, die sagen, sie sind eingesetzt, Propheten, Zeichen, Wunder. Das war ein Riesen-Event. 60.000 Menschen. Da ist ein Adventist hingegangen und der ist ja von seiner Lehre genauso fehlgepolt. Aber der hat es aufgezeichnet. Der hat gute Dinge über diese Bewegung gesagt. Der hat dort aufgezeigt, was dort alles geschieht. Prophezeiungen über Erweckungen. Entschuldigung, was sagt die Bibel über die Endzeit? Ist es eine Zeit der Erweckung oder eine Zeit des Abfalls? Es wird eine Riesenerweckung über die Erde rollen. Er hat zu einem gesagt, der auch dann ein Prophet sein soll, du wirst das Werkzeug sein mit jetzt technologischen Mitteln, die noch nicht mal erfunden sind, wirst du die ganze Erde erreichen und Völker werden sich zu Gott bekehren. Er hat dann erzählt, wie die Leute in Zunge gebetet haben dort über ihm. Er hat gesagt, Zeichen und Wunder, was da alles passiert. Menschen sind da umgestürzt, haben sich nicht mehr unter Kontrolle gehabt. Wisst ihr, Geschwister, das kommt daher. Und jetzt sind die Leute, ich kenne so viele, die sagen, ja, wer bist du, dass du sagst, das ist falsch? Entschuldigung, das heilige Wort Gottes sagt es. Wisst ihr, jetzt kommt wieder dieses Dings, nehme ich Gott für bare Münze oder nehme ich so eine Riesenerweckung für bare Münze? Was sagt das Wort Gottes in der Endzeit? Matthäus, das möchte ich uns lesen, Matthäus, der Herr Jesus sagt es selbst, Matthäus 24, und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Sagt, nicht jeder, der zu mir Herr, Herr sagt. Und dann sagt er, das ist die Christenheit, eine falsche Christenheit, die auftreten wird in seinem Namen, wird diese Dinge tun. Ja, wer bist du jetzt, dass du das so beurteilst? Weil das Wort Gottes sagt, das ist falsch. Wisst ihr, und jetzt kann man sagen, ach, das ist doch in Orlando, das ist ja über dem großen Teich, das ist Kilometer, tausende Kilometer weit. Das ist weit gefehlt. Ich habe das in meinem persönlichen Alltag als Ältester und Pastor mit diesen Dingen habe wir in unserem kleinen, unbedeutenden Kaff, wo ich wohne, ist ein schönes Kaff, aber zu kämpfen. Das sind Einflüsse, die normal sind. Wir denken immer, diese Dinge sind die Extremen. Das ist der Hauptteil der heutigen Christen, vertritt solche Dinge. Abschattiert, manchmal extremer, manchmal mehr oder weniger, aber das sind die falschen Dinge. Und das ist das Gros der Gläubigen. Das hat Einfluss. Brüderbewegung war für mich immer, ich komme ja aus dem Nichtchristlichen, ich wusste immer nichts, aber wo ich dann zum Glauben bin, wusste ich immer, die Brüderbewegung sind die Strammen. Das war in meiner Auge. Ja, ich wusste ja nicht viel, aber was in die Brüderbewegungen eindringt, das kannst du nicht vorstellen. Eine Bibelschule oder eine Institution, die von den Brüdern ist, wo für mich immer war, da ist die Gottesfurcht doch. Genau diese Dinge dringen da ein. Weltliches Management, Bewegungen, die bis nach Dierdorf Einfluss haben, wo die Leute sagen, das ist doch toll. Ist alles, weil man vergessen hat, wer Gott ist. Wisst ihr, Geschwister, ich habe eine Sorge und das ist ja egoistische Sorge. Diese Bewegungen werden immer stärker. Die sind schon da, die sind der Normalzustand heute. Die sind sehr stark und jetzt habe ich ein Problem, eine Sorge. Wenn ich über euch so gucke, da sind einige schon mit, ja, ich sage silbernem Haar. Graue Magnet, silbernem Haar. Ihr habt eure Kämpfe schon gekämpft. Oder seid noch dran. Aber es ist doch auch so, wenn du immer wieder diese Kämpfe kämpfst, und ich denke, ihr habt sie gekämpft, sonst wärt ihr heute nicht hier, sondern irgendwo in der vierten Christenheit, dann wird man irgendwann müde. Irgendwann hast du den Schnabel voll. Und das ist meine Sorge. Ihr geht irgendwann, ich bin noch da. Gut, ich habe das Wort Gottes. Aber wo sind dann die Elias, die aufstehen und gegen diese Baals-Propheten kämpfen und sagen, das ist nicht recht. Kommt da was nach? Kommt da was für meine Kinder? Oder wird das alles so durchwässert, dass man nur noch dastehen und so ist es halt? Mir ist es bewusst, dass die Bibel sagt, wir sind nicht 7 Millionen des Überrechts, wir sind 7000. Aber trotzdem, man kann nur beten, dass Gott noch solche Leute aufstehen lässt, die da noch aufstehen. Wenn ich heute in den Buchhandel gehe, ich gehe gerne in den Buchhandel, auch in die Gemeinden und schaue, was da für Literatur steht, das ist genau nämlich genau das, ich gehe immer wieder enttäuscht raus. Da ist kein Elia-Bücher mehr, die aufstehen und sagen, es gibt noch Vereinzelte, die gute Bücher, aber der Großteil der Literatur, und das ist ja, was bei den Gläubigen dann auch in den Köpfen landet, ist verseuchtes Zeugs. Und du hast sie heute noch, die Leute dann, aber von 50 zu 2. 50 Unnützes, 20, also 10, 5, 2 Bücher, die gut sind. Wie sieht es in 5 Jahren aus, in 10 Jahren, in 12 Jahren? Das ist meine Sorge. Wisst ihr, da kommen Leute zu einer Konferenz, da tritt ein charismatisch, katholischer, wunderbarer Redner auf. Da kommen 10.000 Leute hin. Und die Evangelikale laden ihn ein. Kein Problem. Katholik. 10.000 Leute, was haben wir hier für Prediger? Was haben wir hier für Gottesmänner? Und was hörst du über diese evangelikalen Ausbildungen oder Gaststätten hier? Sie nehmen ab. Sie haben keine Besucher mehr. Es wird immer weniger. Ich habe Sorge. Aber ich freue mich manchmal auch über diese Entwicklung, nicht weil sie schön ist, sondern weil ich weiß, das Wort Gottes sagt genau das. Es wird nicht besser. Egal, welcher Prophet aufsteht. Geschwister, ich sage noch einen Punkt und dann bin ich fertig. Ich denke, der Kampf heute in dieser Endzeit ist natürlich, wir müssen uns mit diesen Dingen beschäftigen, aber ich habe für mich eine Sache gemerkt. Wir können als Gläubige auch von diesen Dingen so in Beschlag genommen werden, wir haben das aber auch schon gehört, so in Beschlag genommen werden, dass wir das Hauptziel vergessen. Wenn ich euch jetzt sage, die Entwicklung in Orlando und so ist alles schön und gut, das nehmen wir zur Kenntnis, aber das ist ja nicht unsere Ausrichtung. Aber wo der Kampf wirklich gekämpft wird, und das ist meine Überzeugung, in diesem Blättle, das ich jetzt hatte mit dieser Gotteslästerung, da war auf der ersten Seite, hat der Pfarrer dann auch noch ein Vorwort geschrieben, und da hat er ganz klar gesagt, und das fanden die wenigstens ehrlich, er sagt, das Blut Christi, das Sühnopfer, er konnte noch nie verstehen, wie man das an sowas glauben kann. Er sagt dann wörtlich, es ist eine Interpretation. Wisst ihr, ich reg mich darüber nicht auf, und ich reg mich darüber auf, aber nicht so, dass ich den vertraute Umgang mit Gott verliere. Aber eins ist doch klar, ich weiß doch, dass das eine abgefallene Kirche ist. Darüber rege ich mich nicht auf. Aber wenn du bei einem Menschen am Bett stehst, der todkrank ist, der keine Hoffnung mehr hat, und der zu dir sagt, ich habe so Angst vor dem Sterben, weil ich habe so ein Buckel von Last und Schuld auf meinen Schultern und ich werde sie nicht los. Ja, was habe ich dieser Person zu bringen? Ich sage zu ihr, es gibt eine wunderbare Botschaft. Jesu Blut reinigt dich vollständig. Wisst ihr, bei allen Hobbys, die wir so treiben, und ich habe so viele Hobbys im Theologischen, bei einem dürfen wir nicht vergessen, um was es wirklich geht. Es ist der Herr Jesus allein, der Glaube allein, das Blut allein, sein Wort allein. Und wenn wir das in unsere Köpfe kriegen, dann überstehen wir auch diese Endzeit. Und dann werden Menschen auch noch zum Glaube kommen. Nicht, weil wir tun, was recht ist in unseren Augen, sondern weil wir auf dem Wort Gottes gegründet sind. Heute ist alles Transformation. Die Gemeinde muss relevant sein, wenn sie sich an die Welt anpasst. Der alte Bruder ist aufgestanden in diesem Netzwerk, hat gesagt, du, wenn ihr heute die Leute noch erreichen wollt, dann müsst ihr moderne Lobpreisspiele. Ihr müsst es. Der junge Bruder ist aufgestanden, hat gesagt, wenn wir evangelisieren, müssen wir neue Lieder, sonst kommt keiner mehr. Entschuldigung, wo steht es? Wisst ihr, Jesus Christus, sein Blut reinigt vollständig, das ist unsere Botschaft. Wenn wir diese Heiligkeit Gottes vor Auge haben, Geschwister, dann habe ich keine Angst mehr. Der Karl Hermann hat gesagt, dann haben wir keine, ich sage auch, ich habe keine Angst mehr. Weil ich weiß, wer er ist, Geschwister. Und das wünsche ich uns, dass wir diese Heiligkeit Gottes immer mehr vor Auge haben. Wir haben den Auftrag, heilig zu sein. Er sagt, sein Tempel ist heilig. Es geziemt sich, dass wir heilig sind. Und dass wir das dann mit Gottes Gnade auch wirklich umsetzen können, das wünsche ich mir für euch, für mich vor allem. Und dann kommt Gott mit uns zum Ziel, trotz aller gruseliger Entwicklungen. Ich möchte noch beten. Ja, Herr Jesus, wir können eigentlich nur staunen über deine Heiligkeit und dass du Sünder in deine Heiligkeit, in deine Gegenwart lässt durch das wunderbare, teure und kostbare Blut. Ach Herr, das ist doch das Zentrum, dass du uns erwählt hast, dass wir durch dein Blut gereinigt sind, Herr, und dass wir jetzt in der Heiligung voranschreiten dürfen. Herr, wir wollen das für unsere Zeit auch dass wir das wirklich nach außen hin auch kommunizieren, in aller Liebe und Sanftmut, dass wir auch ehrlich stehen zu unseren Fehlern. Aber Herr, dass wir diesen vertrauten Umgang mit dir, Herr, nicht verlassen, dass wir nach deiner Heiligkeit nachjagen und dass dann der eine oder andere in dieser verirrten Christheit auch noch sieht, ach, so ist es, wir haben dein Wort und dafür danken wir dir. Segne die Brüder auch noch, die nach mir jetzt kommen in der Verkündigung. Wir loben und preisen dich, dass du ein großer Gott bist. Amen.